herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Weltkindertag, internationaler Weltkindertag. Fast überall auf der Welt wird damit auf die Bedürfnisse und Rechte von Kindern aufmerksam gemacht. Und unser Gast engagiert sich seit Jahrzehnten für das Wohl der Kinder. Er ist der Experte für Kinderrechte und Kinderschutz. Zum internationalen Kindertag hat er neue Erkenntnisse mitgebracht. Wie geht es den Kindern in der Welt? Ist heute eine gute Zeit, um Kind zu sein? Professor Jörg Maywald, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Und heute, Herr Maywald, wurde ja in vielen Städten und Gemeinden gefeiert. In Thüringen ist ja dieser Tag sogar Feiertag. Haben Sie so ein bisschen mitgefeiert?
Naja, ich bin nach Hamburg gefahren. Aber Thüringen, da haben die Kinder ja heute den Samstag. Insofern merken sie vielleicht den Feiertag gar nicht so sehr. Aber ich hoffe natürlich, dass sie einfach auch viel Spaß gehabt haben. Das ist aus Kindersicht sehr wichtig. Aber was die Erwachsenen betrifft, die Verantwortlichen, da gibt es eben auch viele Gründe, die mahnen, wir haben noch eine Menge zu tun.
Es gibt ja auch nicht nur den einen Kindertag, sondern verschiedene, drei insgesamt.
Das ist richtig. Zum einen der internationale Kindertag, der übrigens sehr stark auf Osteuropa, auf Asien auch zurückgeht. Russland, China wird groß gefeiert. Dann haben wir den Weltkindertag am 20. September, der eher westlich geprägt ist. Berlin übrigens wird beides gefeiert, also Ost und West kommen zusammen. Und wir haben den 20. November, den Tag der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention, also der internationale Tag der Kinderrechte.
Mhm. Und Sie haben ja gerade gesagt, also 145 Länder in China unter anderem. Wird überall das Thema denn gleich behandelt? Oder ist das Wort zwar das gleiche, internationaler Weltkindertag, aber es wird dann doch anders ausgefüllt?
Wenn Sie es historisch betrachten, dann haben wir im Osten, also jetzt politisch betrachtet dieser Welt, vor allem in Osteuropa und in Asien, vor allem die sozialen und ökonomischen Rechte im Vordergrund. Armutsbekämpfung, Bildungsmöglichkeiten. Während der Westen traditionell eher die politischen Rechte, also Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Glaubensfreiheit und andere Rechte in den Blick genommen hat. Und das Tolle der UN-Kinderrechtskonvention ist, dass sie Ost und West vereinigt hat. Alle Rechte, sowohl die wirtschaftlichen, sozialen, ökonomischen Rechte, aber eben auch die politischen Rechte, sind dort in einer Konvention zusammengekommen. Das war ein Festtag der Vereinten Nationen, eine Sternstunde, von der wir heute noch profitieren.
Das klingt gut und trotzdem, Sie haben es ja schon angedeutet, ist noch eine Menge Arbeit zu tun. Welche, darüber reden wir. Der Pädagoge Professor Jörg Maywald ist heute unser Gast. Anlass der Weltkindertag. Deborah Kunkel und Sarah Markus stellen Sie und das Thema vor.
Sie sind die Zukunft unserer Gesellschaft und brauchen Schutz. Denn vielen Kindern und Jugendlichen in Deutschland geht es nicht gut. Ihm liegen sie in besonderer Weise am Herzen. Professor Jörg Maywald, Experte für Kinderrechte und Kinderschutz, engagiert sich seit Jahrzehnten als Pädagoge, Hochschullehrer und Sprecher der Vereinten Nationen für das Kindeswohl. Viel hat sich schon getan, aber viel gibt es auch noch zu tun.
Vor allem Kinderarmut, ungleiche Bildungschancen und auch schlechte Gesundheit für einen beträchtlichen Teil der Kinder, das sind die großen Probleme.
Zum Internationalen Kindertag hat der Experte neue Erkenntnisse mitgebracht. Wie geht es den Kindern weltweit? Was läuft gut? Was muss besser werden? Und wie gelingt das? Antworten und Ideen. Professor Jörg Maywald.
Die Musik gerade gibt den Kindern das Kommando. Professor Maywald, gute Idee?
Ja, auf jeden Fall in dem Sinne, dass sie mehr beteiligt werden sollten an den Dingen, die sie wirklich unmittelbar ja auch betreffen. Das heißt aber nicht, dass wir Erwachsenen die Verantwortung aus der Hand geben dürfen, denn wir können die Umsetzung der Kinderrechte nicht auf die Schulter der Kinder verlagern. Das ist unsere Verantwortung. Also ja, auf der einen Seite mehr Beteiligung, mehr Zuhören Kindern gegenüber, mehr Einflussmöglichkeiten, aber keine Abgabe von Verantwortung.
Wir schreiben ja das Jahr 2024. Ist das eine gute Zeit, um Kind zu sein?
Gespalten. Es gibt Positives. Also ich sagte vorhin ja schon, wenn wir mal zurückblicken, 2, 3 Generationen, Kinder wurden viel mehr geschlagen früher. Das muss man sehr klar sagen. Übrigens auch die Unfallgefahren waren deutlich größer. Die gesundheitliche Situation war schlechter. Also es ist keineswegs verschlechtert jetzt, wenn wir es mit heute vergleichen. Aber natürlich ist es auch hart, als Kind heute aufzuwachsen in krisengeschüttelten Zeiten mit einer sehr unklaren Perspektive, was die Klimaveränderung angeht. und eben auch der Einfluss von Kindern, übrigens auch auf die Politik der jungen Generation. Und es sind ja die Probleme, die vor allem die Jungen betreffen wird, ist nach meiner Auffassung immer noch viel zu gering. Stichwort Generationengerechtigkeit.
Sie beschäftigen sich ja seit 30 Jahren mit dem Thema und setzen sich für Kinderrechte ein. War das zu Beginn, war da mehr zu tun als heute oder würden Sie ja sagen, nur andere Arbeit?
Es hat sich verändert. Also wir hatten damals nicht diese kriegerischen Situationen in Europa. Ja, das ist schon heftig, gerade eben was Kinder betrifft. Wir hatten nicht diese klimatischen Herausforderungen vor 30 Jahren, aber die Themen Armut, Bildung, Gesundheit, auch geflüchtete Kinder übrigens waren damals schon ein Thema.
Kinderrechte, was heißt das eigentlich? Was sind Kinderrechte?
Kinderrechte sind Menschenrechte. Und natürlich sind Kinder als Menschen auch unter dem Schutz sämtlicher Menschenrechte stehend. Das ist ja klar, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gilt auch für Kinder. Und übrigens auch die Menschenrechte im Grundgesetz gelten selbstverständlich ohne jede Altersgrenze. Aber Kinder sind besonders verletzliche Menschen. Übrigens Frauen auch. Deswegen gibt es Frauenrechte. Und weil Kinder eben auch besondere Vulnerabilitäten haben, braucht es Menschenrechte für die besondere Situation von Kindern. Das ist die UN-Kinderrechtskonvention, ganz besonders wichtig, übrigens der Vorrang des Kindeswohls. Das heißt, dass bei allen Maßnahmen Kinder betreffend ihr Wohl, ihre besten Interesse ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt sein müssen.
Kinderrechte, da denkt man bei Kindern immer so an kleine Kinder, aber es geht bis 18 tatsächlich.
Genau. Also jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gilt als Kind. In Deutschland würden wir vielleicht sagen Kinder und Jugendliche.
Kinderrechte, wichtig, aber kein Teil des Grundgesetzes. Warum eigentlich nicht? Wir haben ja gerade 75 Jahre Verfassung, Grundgesetz gefeiert.
Tatsächlich, das ist noch ein Punkt, der aussteht. Und wir haben eigentlich einen Schritt getan, dass nämlich Kinder als Grundrechtsträger anerkannt sind. War übrigens auch nicht immer so. 1968 hat das Bundesverfassungsgericht erst eine Entscheidung treffen müssen, dass Kinder von Beginn an Grundrechtsträger sind. Sie galten zuvor als grundrechtsfähig, aber nicht als grundrechtsmündig. Eigentlich unmöglich, wenn man sich das aus heutiger Perspektive anschaut. Das haben wir geschafft. Also sie stehen unter dem Schutz des Grundgesetzes. Aber was wir eben noch nicht geschafft haben, die Besonderheit von kindlichen Bedürfnissen auch rechtlich zu verankern im Sinne von Kinderrechten.
Kinderrechte, nennen Sie vielleicht einfach mal ein paar.
Also üblicherweise unterscheiden wir zwischen Schutzrechten, Förderrechten und Beteiligungsrechten. Zu den Schutzrechten übrigens nicht nur das Recht auf Schutz vor Gewalt, sondern zum Beispiel sehr wichtig Diskriminierungsschutz. Das heißt, dass ein Merkmal eines Kindes, Hautfarbe beispielsweise, Sprache, Religion, kein Grund für eine Benachteiligung, Behinderung zum Beispiel auch, aber auch zum Beispiel das Recht auf Schutz der Privatsphäre von Kindern, dass Kinder in einer Kita eine Toilettentür zumachen können. Datenschutz ist auch Privatsphäre-Schutz, auch andere Schutzrechte, Medienschutz ist ein wichtiges Schutzrecht, Förderrechte, das Recht auf Bildung, wahrscheinlich am bekanntesten, aber auch eines meiner Lieblingskinderrechte, übrigens Artikel 31 UN-Kinderrechtskonvention, jedes Kind hat das Recht auf Spiel, Freizeit, Ruhe, Erholung, freie künstlerische Betätigung, also viele Förderrechte und eben dann die Beteiligungsrechte, vor allem, dass das Kind das Recht hat, seine Sichtweise, übrigens nicht nur Meinung, weil ein einjähriges Kind redet ja noch gar nicht in ganzen Sätzen, aber seine Sichtweise zu äußern. Es hat das Recht, gehört zu werden, das richtet sich an die Erwachsenen. Und es hat das Recht, dass seine Sicht der Dinge angemessen berücksichtigt wird.
Ja, Eis für alle und ins All Sternschnuppen entdecken. Ich finde, es sind sehr reelle, legitime Wünsche. Aber ich nehme an, dass Sie repräsentative Umfragen auch machen. Was wünschen sich Kinder? Was ist Ihre Erfahrung?
Es gibt eine sehr schöne Umfrage von UNICEF, sogar in mehreren europäischen Ländern. Und die haben tatsächlich gefragt, welche Rechte sind euch am wichtigsten? Natürlich wurden die Kinder zuvor auch informiert über die Kinderrechte. Und das Ergebnis hat mich ehrlich gesagt überrascht. Denn an erster Stelle mit den meisten Nennungen stand, alle Kinder haben gleiche Rechte. Also nicht, wir wollen mehr Eis oder mehr Bonbons, sondern tatsächlich dieses Recht auf Nichtdiskriminierung, wie wir es ja nennen würden. Und beim Nachdenken ist es mir dann auch klar geworden, warum Kinder das doch besonders interessierte. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Ein Kind aus einer Schulklasse darf nicht auf eine Schulklassenfahrt mitgehen, weil es ein geflüchtetes Kind ist und nicht seinen Aufenthaltsort verlassen darf. Erklären Sie das mal einem Kind. Sie würden nicht ein Verständnis dafür finden. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass Kinder eben nicht nur unmittelbar an sich denken, sondern sie haben auch ein Gefühl für Fairness, für das, was okay ist und was eben auch nicht in Ordnung ist. Und insofern tatsächlich kam dann natürlich auch Recht auf Schutz vor Gewalt, auch Freizeitmöglichkeiten. Aber an erster Stelle dieses, alle Kinder haben gleiche Rechte.
Toll. Und wir haben auch gerade gesehen oder gehört, bei den Erwachsenen gibt es durchaus auch ein Bewusstsein dafür, was wir Kindern schuldig sind, was Kinder von uns erwarten können und müssen. Bildung, Zukunft, dass wir ihnen all das garantieren. Diese Kinderrechte, wenn es die gibt, wie kann ich die denn einfordern, wenn ich merke, da läuft was schief oder es wird mir nicht zugestanden?
Also es gibt mehrere Ebenen. Wir haben natürlich die politische Ebene und viele Entscheidungen sind ja auch weniger rechtlicher Art, sondern dass einfach mehr Geld für Bildung beispielsweise ausgegeben wird, Armutsbekämpfung, gesundheitliche Versorgung von Kindern. Das ist die eine, die politische, aber auch die rechtliche Ebene. Natürlich steht auch Kindern der Rechtsweg offen, meistens über die Eltern oder über andere Erwachsene. Und es gibt noch eine dritte Ebene, die ich gerade für Kinder sehr wichtig finde, dass sie Möglichkeiten haben, sich zu beschweren. Also das fängt ja schon in der Kita an, dass ein Kind was äußert, ich mag nicht, dass mein Nebenkind mir ständig im Teller rummanscht. Das ist eine Beschwerde und muss von Erwachsenen natürlich auch so wahrgenommen werden. Es gibt noch ganz andere Beschwerden, weiß ich in der Schule, dass ich mit einer Benotung nicht einverstanden bin oder mit dem Unterrichtsinhalt nicht d'accord gehe. Und ich glaube, Beschwerdemöglichkeiten ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bis hin übrigens zu den sogenannten Ombudsstellen. Das heißt, das ist jetzt im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe übrigens Gesetz geworden, dass es in jedem Bundesland eine unabhängige Ombuds- und Beschwerdestelle geben muss, an die sich Kinder und übrigens auch Eltern wenden können.
Und das machen Kinder auch? Die nutzen das?
Es ist relativ hochschwellig, weil eben auf Landesebene, also es muss auf allen Ebenen, schon in der Einrichtung, in der Schule und in der Kita muss es so etwas geben. Aber manche Konflikte spitzen sich auch so zu, dass es dann eben auch auf der Länderebene entsprechende Anlaufstellen geben muss.
Sie haben gerade Kinderarmut auch angesprochen. Inwieweit ist denn bei uns in Deutschland das Wohl, das Kindeswohl, abhängig vom Wohl, tatsächlich vom Wohlstand auch der Familien, in denen sie aufwachsen?
Es ist leider sehr abhängig. Deutschland, das ist ja eine bekannte Zahl, ist eines der Länder, bei denen die Bildungschancen sehr stark von der sozioökonomischen Situation der Eltern abhängt. Also es geht gar nicht mal nur um die materielle Armut, sondern dieses Fünftel der Kinder, diese 20%, die bei uns als abgehängt gelten, sind sowohl materiell arm, sie sind bildungsarm, also haben sehr deutlich ungleiche und viel geringere Bildungschancen. Und sie sind auch gesundheitlich viel kränker, muss man sagen, gerade übrigens, was die seelische Gesundheit angeht.
Kinderarmut in Deutschland gravierender, als man vermuten könnte. Christiana Hennigsen hat die Zahlen und stützen damit das, was Sie gerade gesagt haben.
Deutschland, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, hat ein Problem. Kinderarmut. 2,9 Millionen Kinder gelten in Deutschland als arm. Mindestens jedes fünfte Kind ist betroffen. Es gilt als gefährdet, wenn es in einer Familie lebt, in der eine Person Bürgergeld bezieht. Außerdem, wenn das Nettohaushaltseinkommen unter 60% des mittleren Einkommens liegt. Zum Beispiel, wenn das Einkommen eines Paars mit zwei Kindern unter etwa 2.400 Euro liegt. Und bei einer Alleinerziehenden mit einem Kind bei unter etwa 1.500 Euro. Der Anteil der Kinder und jungen Erwachsenen, die in Armut leben, ist besonders hoch. Höher als bei jeder anderen Altersgruppe. Die Kinderarmut in Deutschland ist bereits seit Jahrzehnten ein großes Thema und erreicht seit einigen Jahren besorgniserregende Höchstwerte. Im europäischen Vergleich steht Deutschland schlecht da. Viele Länder wie Slowenien, die Niederlande und die Slowakei haben geringere Kinderarmutsquoten. Besonders von Armut betroffen sind Familien mit drei oder mehr Kindern. Und auch 41% der Alleinerziehenden mit ihren Kindern gelten als arm. Kinderarmut in Deutschland. Ein Problem mit gravierenden Folgen für die Gesellschaft. Eine große und wichtige Herausforderung, einen Weg hinauszufinden.
2,9 Millionen Kinder gelten in Deutschland als arm. Also jedes fünfte Kind, das ist eine erschreckende Zahl. Und wir haben ja gerade gesehen, in anderen Ländern ist das anders. Warum? Warum schneiden wir da so schlecht ab, obwohl wir eigentlich vermeintlich viel Geld in diesem Land haben?
Ja, wir tatsächlich haben diese starke Spaltung übrigens noch mal verstärkt durch Corona. Das hat die ganze Sache noch verschärft. Das heißt, wir haben seitdem mehr reiche Kinder, aber ein sehr kleines Segment. Und wir haben vor allem viel mehr arme Kinder. Das heißt, die Spaltung hat zugenommen. Das liegt wohl daran, dass wir zu wenig in Infrastruktur investieren. Das heißt, das ist ja der Ort, wo wir wirklich alle Kinder erreichen können, auch unabhängig vom Elternhaus, nämlich dass die Qualität in den Kitas, in den Schulen bestmöglich sein sollte, aber auch die Freizeiteinrichtungen, die kulturellen, die Sporteinrichtungen. Da hapert es, würde ich sagen, weil da haben eben Kinder aus wohlhabenden Familien viel bessere Möglichkeiten, sich irgendwas zuzukaufen, irgendwo hinzufahren, was eben einem Kind aus einer armen Familie so nicht möglich ist.
Sie haben ja gerade schon gesagt, dass die Armut durchaus verschiedene Prägungen, Ausprägungen hat. Es kann auch eine emotionale Armut sein, vielleicht eine Vernachlässigung. Wie wirkt sich das aus? Wie merkt man den Kindern das an?
Ja, wir haben Zahlen dazu, gerade was die seelische Gesundheit angeht. Gerade übrigens im Zuge von Corona. Wir hatten vor Corona auch wieder jedes fünfte Kind, was seelisch deutlich belastet war oder sogar behandlungsbedürftig. Während Corona bis zu jedem dritten Kind, nach Corona jetzt etwa jedes vierte Kind. Und die häufigsten Symptome sind übrigens Angst. Erkrankungen, Angststörungen, dann aber auch übergriffiges Verhalten, also bis hin zu Mobbing und Abzocken, gerade bei den Jungen ein großes Thema, depressive Verstimmung und ADHS. Und wir haben eine große Abhängigkeit von der sozioökonomischen Lage der Eltern.
Und diese Symptome, die Sie gerade beschrieben haben, die sich besonders in der Corona-Zeit ausgeprägt haben, die halten oder bis heute an, obwohl Corona jetzt auch schon wieder
zwei Jahre vorbei ist? Sie halten nicht in dem Umfang an. Es gibt eine Verbesserung gegenüber dem Höhepunkt der Corona-Zeit, aber eben von gegenüber vor Corona haben wir eine Verschlechterung von einem Fünftel zu einem Viertel der Kinder, die seelisch deutlich belastet sind.
Glücklicherweise gibt es Einrichtungen von Organisationen, wo Kinder sein können, unabhängig vom Wohlstand ihrer Familien. In Bremerhaven hat gerade die Arche eröffnet, ein offener Kinder- und Jugendtreff. Und Lars Kaufmann hat sich die Einrichtung angeschaut und mit den Kindern gesprochen.
Ich wünsche mir jedes Jahr einen Hund. Und vielleicht kriege ich nach den Ferien einen Hund.
Fotos machen, Kamera und so. Das mag ich, das ist mein Hobby.
Also, was ist das?
Ich heiße Mohammed und ich bin 7.
Ich wollte schon mal wirklich Berlin sehen, weil jeder sagt, Berlin sieht schön aus und ist groß. Ich bin Mikala und ich bin 12 Jahre alt.
Ich bin Daniela und bin 10 Jahre alt.
Ich bin Mina und ich bin 9 Jahre alt und ja, ich weiß nicht mehr, was ich sage.
Was ich liebe an dem Alter, dass die mit 6 bis 12 noch ziemlich leicht zu catchen sind und doch immer wieder die gute Laune durchkommt. Also es macht immer Spaß mit denen, klar, dann kommt mal irgendwie ein bisschen Aggression oder sonst was auch durch und Frust und auch mal Traurigkeit. Also das sieht man dann in den ruhigen Momenten, aber die sind sonst schon schnell auch voller Freude.
Und genau darum geht es hier. Freude haben und Zuwendung erleben.
Und welcher Tag ist noch mal heute? Das haben wir vorhin schon überlegt zusammen.
Dienstag.
Nee, heute ist nicht Dienstag. Der andere Tag mit Dö. Welcher Tag fängt noch mit Dö an?
Mittwoch?
Das ist ja ein M vorne. Ein Dö-Dö.
Donnerstag.
Wir haben Kinder aus der Ukraine, die jetzt erst 2 Jahre da sind, aus anderen Ländern. Wir haben aber auch deutsch-deutsche Kinder, wo vielleicht sprachliche Herausforderungen sind, aber auch Kinder, die in einem guten Elternhaus groß werden, aber einfach irgendwie finanzielle Herausforderungen da sind.
Etwa 30 Kinder kommen jetzt schon jeden Tag in die gerade erst eröffnete Arche in Bremerhaven.
Cool, dass ihr da seid. Hi, hi.
Hausaufgaben machen, spielen oder einfach etwas Ordentliches essen. Die mittlerweile 33. Arche, verteilt durchs ganze Land. Hier besonders wichtig, schließlich gibt es in Deutschland nirgendwo mehr von Armut bedrohte Kinder als in Bremerhaven.
Und deswegen braucht diese Stadt, brauchen diese Kinder eine Arche, die nicht nur die Kinder versorgt, indem sie ein kostenloses Mittagessen anbietet oder schulisch weiterbringt, sondern der die Potenziale der Kinder erkennt und sie fördert und sie zu gesellschaftsfähigen Erwachsenen macht und ihnen zeigt, dass sie einen Beitrag leisten können und dass sie nicht jetzt schon wissen müssen, dass sie Bürgergebietzieher werden, sondern dass sie eine Chance haben, weil Menschen sie an die Hand nehmen, die sie begleiten.
Menschen wie Nora Mengel und die anderen 3 Festangestellten hier, neben den unverzichtbaren Ehrenamtlern. Denn die Arche finanziert sich nur durch Spenden.
Ich finde es interessant, dass wir so viel Geld für Sozialleistungen ausgeben und trotzdem braucht es noch Ehrenamtliche oder spendenfinanzierte Werke wie die Arche, die eigentlich die Kuh vom Eis holen.
Und das auch mal mit vollem Körpereinsatz. Einfach unbeschwert.
Man will ganz viel und merkt, wir fangen erst an und Schritt für Schritt können wir irgendwie Kinder unterstützen. Aber das Haus ist offen, das Haus ist da und es gibt einem, also die Begegnung mit den Kindern gibt einem ganz viel zurück, wenn die sich freuen auf uns und gerne herkommen.
Und deswegen werden morgen auch alle wieder da sein in der Arche Bremerhaven, oder?
Tschüss, Leute. Bis morgen. Bis Montag, okay?
Ja, die Arche, ein ganz besonderer Schutzraum. Wie gesagt, es gibt sie in vielen Städten mittlerweile. Wie wichtig sind solche Räume für die Kinder?
Sie sind sehr wichtig, weil sie dort andere Kinder treffen und auf Erwachsene treffen, die sich für sie einsetzen. Und da ist tatsächlich das Ehrenamt unglaublich wichtig in Deutschland, inzwischen ja auch geworden. Also die Arche ist nur ein Beispiel. Aber auch die Tafeln, wo ja ganz viel Ehrenamt stattfindet, Kultur und Sport, ist ohne Ehrenamt überhaupt nicht vorstellbar. Und auch ehrenamtliche Tätigkeiten für besonders belastete Kinder, zum Beispiel die Lesepatenschaften, die auch ja ehrenamtlich stattfinden. Oder es gibt auch sehr interessante Patenschaftsprojekte für Kinder von psychisch erkrankten Eltern, suchterkrankten Eltern. Auch das eine sehr große Zahl in Deutschland. Ehrenamt ist wichtig, wobei wir auch vor Augen haben müssen, dass Ehrenamt nicht ganz ohne Kosten auskommt. Denn sie müssen professionell begleitet werden, diese Ehrenamtlerinnen. Und insofern, auch hier braucht es Geld.
Sie sind nach Ihrem Studium oder während des Studiums auch Mitarbeiter gewesen, sozialpädagogischer. Ich nehme an, das war dann nicht Ehrenamt, sondern schon
bezahlt,
aber in einer Wohngruppe, in einer Kinderwohngruppe. Also haben Sie eigentlich so ähnliche Erfahrungen gemacht wie jetzt auch hier in der Arche mit Kindern?
Ja, da ging es weniger um das Thema Armut, sondern tatsächlich um Gewalt gegen Kinder, also Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch und eine Kinderwohngruppe des Berliner Kinderschutzzentrums, in der ich tätig war. Das heißt, Kinder kamen in Notsituationen für einige Tage, manchmal auch einige Wochen oder Monate, um dann zu entscheiden, ob sie, in vielen Fällen gelang das ja auch, wieder in die Familien zurückkehren konnten oder manchmal aber auch in eine Pflegefamilie, in ein Heim oder zu Adoptiveltern gegangen sind.
Diese Erfahrung, hat die dazu geführt, dass Sie sich jetzt schon so lange für Kinder und für Kinderrechte einsetzen? Oder was war die Initialzündung,
also
dass Sie diesen
mehrere,
Weg gegangen sind?
Es gibt ja immer biografische Aspekte, die eine Rolle spielen. Ich glaube, mich sehr geprägt haben auch schulische Erfahrungen. Als ich zur Schule gegangen bin, ich bin in Baden-Württemberg, in Freiburg zur Schule gegangen, noch Stockschläge. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Und das Schlimme war, es war noch erlaubt. Baden-Württemberg war das vorletzte Bundesland, nur Bayern war noch später dran, das die Prügelstrafe in den Schulen erst in den 1970er Jahren abgeschafft hat. Ich weiß noch genau, nicht alle Lehrkräfte, wir hatten auch super Lehrerinnen und Lehrer, aber ich weiß noch genau, wo der Tatzenstock lag, oben rechts auf der Tafel. Und wenn ein Kind etwas ausgefressen hatte, musste es nach vorne treten, hinten kicherte es. Das war übrigens das Schlimme, die Beschämung, vor den anderen Kindern hier geschlagen zu werden. Dann zog man seine Hand meistens zurück, weil ein Kind lässt sich nicht freiwillig hauen. Hinten kicherte es noch mehr. Das war das Schlimme, die Entwürdigung. Und man bekam dann diese 4 oder 5 Tatzenstockschläge. Heute übrigens aus erwachsener Perspektive erkläre ich mir das Kichern der Kinder als eine Art Übersprungshandlung. Eigentlich wollen die Kinder weinen. Denn es ist für kein Kind schön, mit ansehen zu müssen, dass ein anderes Kind geschlagen wird, aber das kriegen sie emotional nicht hin, dann kichern sie. Das hat mich doch geprägt. Ich hatte noch keine Ahnung von Kinderrechten, aber was, glaube ich, nicht nur mich als Kind ausgezeichnet hat, ich hatte das klare Gefühl, das ist nicht okay, das ist nicht fair. Und es gab dann eine zweite, viel später, da war ich dann schon weit erwachsen und ich stellte fest, die UN-Kinderrechtskonvention war gerade verabschiedet, dass damals in Deutschland Kinder, wenn die Eltern sich getrennt haben oder haben scheiden lassen, kein Recht hatten auf Kontakt zu beiden Eltern. Das in Deutschland nämlich erst 1998 eingeführt war und das fand ich so unmöglich, so ungerecht. Ein Kind kann nichts dafür, ob die Eltern sich hier trennen oder nicht. Und es hat selbstverständlich, und so steht es auch in Artikel 9 der UN-Kinderrechtskonvention, jetzt auch in deutschen Gesetzen, selbstverständlich das Recht auf unmittelbaren Kontakt zu beiden Elternteilen.
Sie sind ja dann auch Berater geworden der Vereinten Nationen. Was genau heißt das? Was haben Sie da gemacht? Was war Ihre Rolle?
Also es gibt das sogenannte Staatenberichtsverfahren. Das heißt, wir haben den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in Genf, ein Ausschuss der Vereinten Nationen, der die sogenannten Staatenberichte überprüft. Darunter natürlich auch der aus Deutschland, alle 5 Jahre übrigens. Ich war 3-mal in diesen Berichtsverfahren dabei und das ist hochspannend. Also mal aus einer Außenperspektive zu hören bekommen. Da sitzen 16 Expertinnen aus ganz unterschiedlichen Weltregionen, wie sie die kinderrechtliche Situation in Deutschland betrachten. Dann gibt es eine sogenannte Concluding Observations, also abschließende Beobachtung, eine Art Hausaufgabenheft für die Bundesregierung, die übrigens auch dort ist, um natürlich aus Regierungssicht die Situation deutlich zu machen. Ich bin für die NGOs, also für die Nichtregierungsorganisationen, insbesondere für die National Coalition, das Netzwerk für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland, dort jeweils gewesen. Und wir sind natürlich ein bisschen die Kritischeren. Klar, als Nichtregierung legt man die Finger auf die Wunde. Sehr, sehr interessante Erfahrung.
Und was war, würden Sie sagen, der größte Erfolg in dieser Zeit?
Ja, wir haben Erfolge, zum Beispiel auch, dass es jetzt seit einigen Jahren eine unabhängige Monitoringstelle, eine Überwachungsstelle in Deutschland gibt, beim Deutschen Institut für Menschenrechte, deren Aufgabe es darin besteht, eben auch kritisch auf Regierungshandeln zu schauen. Ist das im Einklang mit der UN-Kinderrechtskonvention und sowohl rechtliche Probleme, also wir haben immer noch keine Kinderrechte im Grundgesetz, oder auch rechtliche Probleme bei geflüchteten Kindern beispielsweise, die nicht die volle Gesundheitsversorgung genießen können, aber natürlich vor allem auch Probleme bei der Umsetzung der Kinderrechte. Das ist deren Job.
Weil Sie sagen, politisch ist noch einiges im Argen. Kindergrundsicherung ist ja auch so ein Thema gewesen. Im Moment liegt sie wieder auf Eis. Was denken Sie darüber?
Also Kindergrundsicherung ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Bestandteil. Es gibt viele Fragen im Detail, das wissen wir alle. Aber es gibt, glaube ich, zwei Punkte, die wirklich wichtig sind. Zum einen, dass verschiedene dieses Wirrwarr von Leistungen zusammengeführt werden. Das ist gerade für arme Familien, die sich in der Bürokratie ja auch nicht auskennen, sehr, sehr wichtig. Und dann auch, dass es eine Bringschuld des Staates ist. Das heißt, der Staat muss schauen, welche Kinder diesen Anspruch haben. Und nicht gerade arme Familien, denen das schwerfällt, müssen sich durch die Anträge durchwühlen. Also diese beiden Erneuerungen, die wir vorhaben, sind unbedingt wichtig. Alles andere, da geht der Streit um die Zahlen und so weiter. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wobei mir immer wichtig ist, deutlich zu machen, es geht nicht nur um die materielle Armut, eben auch die Bildungsarmut und auch die Infrastruktur, die Förderung für diese Kinder ist mindestens genauso wichtig.
Der Zugang. Pfoten weg, ein wahnsinnig interessantes Projekt und auch wichtiges Projekt. Was halten Sie davon? Sie kennen, glaube ich, auch dieses Theater, ne?
Ich kenne dieses Projekt, wie auch manche andere übrigens in diesem Bereich, natürlich ganz sehr bedrückendes Thema, das muss man sehr deutlich sagen, sexualisierte Gewalt. Und die Zahlen sind erschreckend. Also in jeder Schulklasse etwa 1 bis 2 Kinder, die betroffen sind, und zwar mit Missbrauchstaten, mit Körperkontakt, sogenannte Hands-on-Taten. Wenn Sie Belästigung dazu nehmen, sind es noch viel höhere Zahlen. Und dieses Projekt Pfoten weg, das setzt ja an auf der Kinderebene. Also Prävention, dass Kinder stark gemacht werden. Mein Körper gehört mir, ich muss mir so etwas nicht gefallen lassen. Ich darf mir Hilfe holen. Das sind ja ganz wichtige Botschaften. Wir müssen aber auch auf der Erwachsenenebene ansetzen. Denn es ist auch erschreckend festzustellen, dass Kinder im Schnitt 5 bis 7 Anläufe machen müssen, bevor ihnen überhaupt geglaubt wird. Und da sind wir natürlich gefragt, dass wir so etwas wahrnehmen, dass wir es ernst nehmen, dass wir Kinder glauben, dass wir es nicht abtun und dass wir ihre Hilferufe wahrnehmen und natürlich dann auch entsprechend ihnen Unterstützung zukommen lassen. Also auch auf der Erwachsenenebene ist hier noch sehr, sehr viel zu tun. Schutzkonzept ist ein großes Thema in den Kitas, in den Schulen auch. Kitas müssen jetzt Schutzkonzepte erarbeiten. In den Schulen ist es noch ein bisschen von Land zu Land unterschiedlich. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Gibt es Anzeichen, wo man als Erwachsener hellhörig sein sollte, ohne dass die Kinder es direkt aussprechen?
Es gibt Anzeichen, vor allem wenn Kinder von jetzt auf gleich, also von einem auf den nächsten Tag, sich sehr wesensverändert zeigen, dann könnte das, es kann auch andere Gründe geben, muss ein bisschen vorsichtig sein, und vor allem ein sogenanntes spezifisches Symptom, also was mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auf sexuellen Missbrauch verweist, wenn ein Kind etwas erzählt in einer entspannten Situation, nicht unter Druck, dann sieht es anders aus, aber in einer entspannten Situation, was aus erwachsener Sicht, ein Kind sagt nicht, ich bin sexuell missbraucht worden, das ist Erwachsenensprache, also Jugendliche vielleicht, aber ein 4- oder 8-jähriges Kind wählt nicht diese Worte, aber was aus erwachsener Sicht auf sexuellen Missbrauch hinweist, dann lügen Kinder in aller Regel nicht.
Also die Zahl ist wirklich erschreckend, wenn Sie sagen, in jeder Klasse praktisch passiert das, da muss man einfach viel hellhöriger werden, als wir das offensichtlich bislang sind. Sie sind auch Honorarprofessor an der Universität oder an der Hochschule in Potsdam für Kinderschutz. Was unterrichten Sie denn da, dass sowas, solche Zustände auch besser werden?
Also für mich ist im Moment ein anderer Bereich ganz besonders im Mittelpunkt, auch ein sehr bedrückendes Thema, nämlich Fehlverhalten und Gewalt durch Fachkräfte. Auch das müssen wir ernst nehmen. Meistens jetzt nicht schwere Formen von sexualisierter Gewalt, obwohl es ja die Missbrauchsskandale gingen ja auf Pädagoginnen, meistens Männer, zurück. Auch das ist natürlich ein Thema, aber vor allem seelische Gewalt, die in jeder Kita, in jeder Schule in der einen oder anderen Weise vorkommt. Das heißt, wo Erwachsene arbeiten, werden Fehler gemacht. Das gilt ja im Grunde genommen für alle Berufe. Und was mein großes Ansinnen ist, dass auch pädagogische Fachkräfte sich bewusst werden, dass sie eben auch Fehlverhalten zeigen, manchmal auch zumindest leichte Formen von Gewalt gegenüber Kindern, und dass sie einfach immer besser werden, sich diesem unerreichbaren Ideal, das muss man auch sehen, das ist niemals 100% erreichbar, von gewaltfreier Erziehung Stück für Stück anzunähern. Das können wir von Profis erwarten.
Kinder haben Rechte. Auch vor Gericht. Doch ist unsere Justiz wirklich kindgerecht, ist jetzt die Frage. Claudia Kittel vom Institut für Menschenrechte hat das in einer großen Befragung aller Bundesländer untersucht. Und die Ergebnisse werden im Juni veröffentlicht. Julia Freistedt hat vorab mit ihr gesprochen.
Wir übersehen Kinder immer wieder, Kinder und Jugendliche. Und Staat übersieht Kinder und Jugendliche in seinem Handeln. Und daran möchte ich etwas ändern.
Die Rechte der Kinder. Das ist das Herzensthema von Claudia Kittel. Die Erziehungswissenschaftlerin arbeitet am Deutschen Institut für Menschenrechte in Berlin und sie leitet die sogenannte Monitoringstelle der UN-Kinderrechtskonvention. Heißt, sie und ihr Team.
Wir überprüfen also zusätzlich noch, wie denn die Kinderrechte durch Deutschland verwirklicht sind.
Dafür bereitet Claudia Kittel heute ein Meeting mit dem Kinderhilfswerk und den Justizministerien der Bundesländer vor. Es geht um ein wichtiges Thema: Wie kindgerecht sind eigentlich unsere Gerichtsverfahren? Denn immer wieder werden Kinder und Jugendliche Opfer von Gewalt. Wenn es zu einem Strafverfahren kommt, müssen sie häufig aussagen. Es gibt zwar viele Regeln, die Kinder schützen sollen, aber nicht immer können diese, aufgrund mangelnder Ressourcen, Geld, Zeit, Personal, eingehalten werden. Kittel hat dazu alle Bundesländer in Deutschland befragt.
Es ist ein bisschen Glückssache, wenn ich als Kind Teil eines Verfahrens bin, als beispielsweise Zeugin aussagen muss, ob ich kindgerechtes Informationsmaterial bekomme oder ob eine psychosoziale Prozessbegleitung, also eine erwachsene Person, mich in diesem ganzen Verfahren begleitet.
Konkret heißt das, jedes Kind, das in Strafverfahren aussagen soll, steht so eine Hilfe zu. Das ist rechtlich vorgeschrieben. Damit sich diese Situation landesweit verbessert, steht Claudia Kittel in Kontakt mit Andrea Beermann von der Beratungsstelle Violetta in Hannover. Beermann ist eine von 55 psychosozialen Prozessbegleitungen in Niedersachsen. Sie weiß, wie wichtig diese Hilfe ist.
Kinder, die in einem Strafverfahren aussagen, sind meist hochbelastet oder mindestens belastet, wenn nicht sogar traumatisiert. Und diese psychosoziale Prozessbegleitung dient dazu, ihnen zu erklären, was passiert. Es dient dazu, unterstützend zur Seite zu stehen in einem womöglich langen Prozess.
Kinder begleiten und vor allem die Ängste vor den Verfahren oder Angeklagten nehmen. Das machen Prozessbegleitungen wie Beermann oft auf kindgerechte Art und Weise.
Anhand dieser Puppen erkläre ich, wo auch der oder die Angeklagten und auch sein oder ihr Anwalt sitzt. Und das ist oft das Bedrohlichste, das Allerbedrohlichste für die Kinder, weil diese Person sie meist kennen. Es gibt Ängste, es gibt Fragen, wird diese Person böse auf mich sein oder kriege ich Ärger?
Neben der Prozessbegleitung müssen auch kindergerechte Vernehmungen in den Fokus rücken. So wie hier im Amtsgericht Hannover. Hier können Richter und Richterinnen statt in typischen Gerichtssälen die Kinder bereits in altersgerechten Vernehmungszimmern befragen.
Es ist die Aussage des Kindes, ist natürlich enorm wichtig. Und es ist auch enorm wichtig, dass ein Kind, aber auch vielleicht andere, die Möglichkeit haben, in einer entspannteren Atmosphäre eine Aussage zu machen können, die auch gerichtsverwertbar ist.
So gut wie in Niedersachsen läuft es nicht in allen Bundesländern. Aber dafür will Claudia Kittel sorgen. Darum wird sie sich auch weiterhin für die Einhaltung der Kinderrechte in Deutschland einsetzen.
Ja, und es braucht so engagierte Menschen wie auch Claudia Kittel, wie Sie, die sich eben weiterhin für die Kinderrechte einsetzen. Sie haben sich auch gerade, glaube ich, erst Anfang der Woche getroffen. Diese ganze Szene kennt sich auch und kennt die Problematik und die Thematik.
So ist es. Übrigens geht es auch gar nicht nur um Kinder in Strafverfahren. Ja. Das war jetzt hier der Schwerpunkt, auch in familiengerichtlichen Verfahren, also Sorgerechtsentscheidungen oder Umgangsentscheidungen, wo ja Kinder ein Anhörungsrecht haben und Familienrichterinnen nicht immer in der Lage sind, mit einem zweijährigen Kind so in Kontakt zu treten. Da ist auch viel Ausbildung noch notwendig und eben auch kindgerechte Räumlichkeiten und die ganzen Umstände müssen einfach auf Kinder zugeschnitten sein.
Internationaler Weltkindertag, den wir heute feiern. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was noch alles im Argen liegt. Aber gibt es auch was, wo Sie sagen, darauf freue ich mich richtig, da passiert jetzt was? Das sind gute Aussichten, wenn ich in die Zukunft schaue.
Ja, also was mich vor allem ermutigt, ist das Engagement von Kindern selbst. Und damit meine ich natürlich auch die Jugendlichen, also Fridays for Future beispielsweise, auch viele andere Gruppierungen, auch in den Schulen, bis hin in den Kitas. Wir haben Kinderrechte-Kitas, wir haben Kinderrechte-Schulen, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, wo auch die Erwachsenen begeistert sind und tolle Projekte machen. Das gibt mir Mut. Ich wünsche mir natürlich, dass das überschwappt. Und der nächste große Meilenstein wäre sicherlich, Kinderrechte endlich in der Verfassung zu verankern.
Und es gibt ja jetzt auch das Kinderwahlrecht zum ersten Mal mit 16. Immerhin, also nicht von Geburt. Es gibt ja auch diese Forderung zum Teil. Aber immerhin ab 16, jetzt bei den Wahlen, bei den Europawahlen. Begrüßen Sie das?
Natürlich begrüße ich es. Ich würde sagen, es ist ein erster Schritt. Mhm. Der nächste wäre bei den Bundestagswahlen. Das haben wir noch nicht erreicht. Und warum nur 16? Also ich meine, man muss es ja eigentlich umgekehrt fragen. Zu wählen ist ein Menschenrecht. Was berechtigt uns eigentlich, hier eine bestimmte Altersgrenze anzunehmen? Die kognitive Reife? Dann wird es kritisch. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade entschieden, dass Erwachsene mit geistiger Behinderung selbstverständlich ein Wahlrecht haben. Mhm. Also ich glaube, da haben wir noch Diskussionsnotwendigkeiten. Und wir müssen ja sehen, das durchschnittliche Wahlalter liegt inzwischen bei über 50 Jahren. Generationengerechtigkeit.
Herr Maiwa, ich glaube, wir könnten noch ganz lange weitersprechen, aber vielen, vielen Dank, dass Sie uns schon so sensibilisiert haben für dieses Thema und uns klar gemacht haben, wo wir stehen und vor allem, wo wir noch hin können und hin wollen. Dankeschön dafür. Morgen gibt es wieder eine Sendung bei uns. Morgen kommt Florian Martens, Schauspieler, ganz anderes Thema. Freuen wir uns sehr, wenn Sie wieder dabei sind, 18:45 hier bei DAS. Und wir sagen Tschüss, auf Wiedersehen.
Dankeschön. Tschüss.